Servus miteinander. Besenwagen mal wieder auf dem Weg in den Süden von Deutschland. Immer noch nicht zu Burgi, aber wir haben uns schon in die Nachbarschaft vorgearbeitet. Ein lang geplanter Ausflug nach Raubling und wir hoffen nicht der letzte. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Und die Weißwurst wird uns gezuzelt von Rafa Custom. Bitte aufpassen mit dem süßen Senf am weißen Trikot.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Relay. Mit Besenwagen und der Relay-App kannst du und deine Family tausende Magazine unbegrenzt lesen. Deutsch und international, auch offline, auch die alten Ausgaben, ohne dass die überall rumliegen, ohne Papier zu verschwenden oder Müll und mit uns für nur 1,99 zwei Monate lang. So, jetzt habe ich mal die wichtigsten Infos einfach alle zusammengepackt, weil das Angebot einfach verrückt gut ist. Readly kennst du noch nicht? Naja, eben wie früher eine Zeitschrift am Kiosk oder am Flughafen kaufen, nur jetzt ist dein Kiosk eine App. Und in der gibt's fast alles, was du dir an Zeitschriften vorstellen kannst. Du weißt noch, was du gezahlt hast, wenn du dir mal zwei, drei gute Magazine gekauft hast? Direkt 20 Euro weg. Im Abo bei Readly sind für nicht mal 10 Euro Bike, Tour, Roadbike, internationale Radsportpresse wie Cycling Weekly und Pro Cycling drin. Dazu jedes erdenkliche andere Thema. Angeln, Motorräder, Kochen, Garten, Promis, Politik. Naja, ich glaube, man versteht, dass das irgendwie mehr Sinn macht. Und eine ganz neue Beschäftigungswelt für deine Freizeit aufstößt. Das Abo ist jederzeit kündbar. Du hast Familienaccounts bis zu 5 Profile. Du kannst offline lesen. Du kannst Rätsel und Sudokus machen. Alles, was diese Zeitschriften eben so hergeben. Und jetzt kommt's. Auf readly.com/besenwagen kannst du Readly jetzt 2 Monate lang testen, hunderte von Zeitschriften durchblättern und zwar für nur 1,99. Probier's einfach mal aus und stöber durch. Verschenken geht übrigens auch. Auf der Readly-Website kannst du jetzt verschieden lange Abonnements als Geschenkkarte erwerben und an deine Lieben verteilen. Wir sitzen also hier im Bus und fahren nach Raubling. Nochmal südlich von Rosenheim, wo die Firma Bora für Dunstabzüge und Kochfelder gegründet wurde und wo das Team Bora Hansgrohe eine Etage im Bora Tower als Zentrale hat. Wir treffen uns gleich mit Ralf Denk, dem Teammanager von Bora Hansgrohe, und weil wir noch ein bisschen brauchen und vielleicht nicht jeder die Hintergründe und den Weg von Ralf dorthin, wo er jetzt ist, kennt, dachte ich mir, ich fasse euch nochmal kurz die Entwicklung seines Teams seit 2010 zusammen. Das Ganze mache ich anhand von Fahrern, die das Team mit der Zeit verstärken und von Erfolgen, die man über die Jahre einfährt. Und ich glaube, so kann man sich dann ganz gut vorstellen, was es heißt, wenn man in Raubling sagt, vom Bordstein zur Skyline. So, und jetzt einfach mal los. Ralf Denk ist heute 47 Jahre alt, kommt aus Bad Aibling. Bereits mit 12 Jahren hat er Willy Burgbauer kennengelernt, den Chef von Bora. Die Symbiose der beiden als Teamchef von Bora Hansgrohe und Hauptsponsor des Teams und den Erfolg dazu gibt es aber erst seit 2015. Bereits 2010 hat Ralf Denk das Team NetApp gegründet. Vorher hat er bereits ein Mountainbike-Team gemanagt. Aber da ist eben Bora noch nicht mit am Start. Ich weiß nicht, wer sich erinnert. NetApp, weiß-blau, grüne Trikots und drei Jungs sind uns von damals bis heute bekannt. Nämlich seitdem im Bora-Kader. Michael Schwarzmann, Andreas Schillinger und Cesare Benedetti, mit dem es auch eine Besenwagenfolge gibt. 2011 wird dann Daryl Impey verpflichtet, sicher den meisten noch ein Begriff. Man versucht, das Team zu verstärken, zu vergrößern. 2012 kommt beispielsweise André Schulze dazu, der auch bis heute als sportlicher Leiter noch im Bora-Auto sitzt. 2012 wird man mit einer Wildcard beim Giro auch direkt zweimal Zweiter bei einer Etappe, also noch ganz knapp am großen Erfolg vorbei. Die erfolgreichen damals Jan Bartha und Bartosz Husarski. 2013 kommt dann der große Erfolg, nämlich die Verpflichtung von Paul Voss. Jo, Fossi seitdem auch mit am Start im damaligen Team NetApp Endura ab 2013. Dabei auch Roger Kluge, gibt auch eine gute Besenwagenfolge mit ihm. Und der große Erfolg damals ist Sieg bei einer Vuelta-Etappe und der besagte Fahrer ist Leopold König gewesen. 2014 wird's dann wild. Jetzt kommen nämlich echt Fahrer, die ihr alle kennt, bis heute erfolgreich bei Bora und anderswo. Es wird Sam Bennett verpflichtet. Es wird Patrick Konrad, Gregor Mühlberger, David de la Cruz, Thiago Machado verpflichtet. Also echt, es wird bunt. Man gewinnt rund um Köln mit Sam Bennett und einen siebten Platz bei der Tour de France im Gesamtklassement mit Leopold König. Wir schreiben das Jahr 2015 und Bora steigt mit ins Team ein. Das Team heißt ab hier Bora Argon 18 und die Neuverpflichtungen sind Emanuel Buchmann, Dominik Nerz, Phil Bauhaus und Lukas Pösselberger. Und man kann ab hier jetzt dann doch wirklich erkennen, spätestens nach dem siebten Platz bei der Tour de France für Leopold König, ist die Ausrichtung doch relativ klar. Mit Emanuel Buchmann und Dominik Nerz zwei deutsche Grand Tour-Hoffnungen verpflichtet und Buchmann wird auf jeden Fall in dem Jahr mal Dritter bei einer Etappe der Tour de France. 2016 verstärkt man sich mit Rüdiger Selig, Fossi gewinnt bei Rad am Ring. Sam Bennett hat einige Erfolge in dem Jahr, unter anderem Henninger Turm und Patrick Konrad wird Fünfter beim Giro del Trentino. Und 2017 geht Bora Hansgrohe dann all in. Peter Sagan, Pascal Ackermann, Rafael Majka, Burgi, das sind die Neuen im Team. Unter anderem natürlich. Sagan gewinnt Köhne-Brüssel-Köhne, gewinnt Quebec, wird Weltmeister und Zweiter bei Mailand-Sanremo. Bennett gewinnt den Münsterland-Giro, Rafael Majka wird Zweiter bei der Tour of California und Zweiter bei der Polen-Rundfahrt und Emanuel Buchmann 15. bei der Tour de France. 2018 kommt Felix Großschartner. Sagan gewinnt Paris-Roubaix, gewinnt Gent-Wevelgem. Pascal Ackermann gewinnt London, gewinnt Brüssel und wird Deutscher Meister. Patrick Konrad wird Siebter beim Giro, Emanuel Buchmann 12. bei der Vuelta. 2019 holt man sich noch Maximilian Schachmann ins Boot. Ganz gute Entscheidung auch. Emo wird Dritter bei der Baskenland-Rundfahrt, Dritter bei der Dauphiné und Vierter bei der Tour de France. Und spätestens jetzt interessiert man sich in Deutschland auch noch mal ein bisschen mehr für Radsport. Patrick Konrad wird Dritter bei der Tour de Suisse. Ackermann gewinnt Henninger Turm. Formolo wird Zweiter bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. Und Schachmann gewinnt fünfmal in diesem Jahr unter anderem den deutschen Meistertitel. 2020, langsam kann man sich erinnern, oder? Lennart Kemner wird verpflichtet, Matteo Fabro. Schachmann gewinnt Paris-Nizza, Zweiter bei Algarve, Dritter bei Strade Bianche. Und Lennart Kemner gewinnt eine Etappe bei der Dauphiné und eine Etappe bei der Tour de France. Und Patrick Konrad, die stabile Bank beim Giro d'Italia, wird Achter im Gesamtklassement. Und jetzt sehen wir eben 2021. Wilco Keldermann ist noch dabei, Nils Politt, Ide Schelling war eine wirklich schlaue Neuverpflichtung. Frederik Wandahl, Aleotti, Mois, Walz, Palzer, Zwiehoff, ganz viele Neoprofis und neue Projekte. Und wir fangen jetzt mal an, in die Tiefe zu gehen, ins Detail zu fragen und begrüßen Ralf Denk. Ja, herzlich willkommen, Ralf Denk.
Hallo in die Runde, Scott, wie man bei uns in Bayern sagt, ja.
Das weiß jetzt schon mal jeder Zuhörer, um wen es hier geht, dass wir hier, ich habe schon gestern überlegt, den Paten des deutschen Radsports sitzen haben wahrscheinlich, aber wir haben uns überlegt, wir fangen jetzt erstmal irgendwie mit ein paar persönlichen Sachen an und nicht direkt in die Manager-Schiene einschlagen und haben uns gestern gefragt, Ralf, weißt du eigentlich noch deinen FDP oder wie fit bist du eigentlich noch? Denn ich glaube, vom Radfahren kommst du auch so ein bisschen.
Ja, ich fahre schon noch gerne Rad und zwickt mir auch immer die Zeit raus. Meine Leistungswerte, ja. 20 Minuten, 300 Watt vielleicht bei 77 Kilo.
Ja, aber ist okay. Also könnte man auf jeden Fall drauf aufbauen. Kannst du denn? Aber trainierst du nach dem Trainingsplan von Dan, oder?
Nee, ich mache überhaupt keinen Trainingsplan. Ich versuche viermal die Woche Sport zu machen. Und entweder Fahrrad fahren, laufen oder bei uns im Berg hoch marschieren. Ja. Aber viermal sollte schon sein. Wenn es weniger wie viermal ist, ist es nicht gut. Und auch nicht alles essen, was anweigt, sondern eher ein bisschen drauf schauen. Okay. Und dann geht es schon einigermaßen.
Und auf welchem Rad bist du dann unterwegs?
Ich habe auch vom Team eins bekommen.
Okay, aber nicht so oft mit Mountainbike noch, oder?
Ich habe persönlich nur Gravel und ein Mountainbike, aber ich fahre meistens Rennrad.
Okay.
Ja. Und ist auch wichtig, dass man so ein bisschen das Gefühl kriegt, auch für das Material, was die Jungs verwenden.
Ah ja.
Okay. Du kommst aber vom Mountainbike, oder? Also ich weiß zumindest, ich habe keine genauen Infos dazu, aber dass du mal ursprünglich mit dem Mountainbike-Team angefangen hast, so als Teammanager oder in die Richtung und selber als Sportler früher?
Das ist richtig. Ich hatte von 2000 bis 2006 ein Mountainbike-Team. Vorher, wo ich selbst an meiner eigenen Karriere gebastelt habe, war ich rein Rennradfahrer.
Ah, ja.
Ja, ich war Rennradfahrer. Ich habe angefangen in der Schüler A, damals Jugend, Junioren. Und bin dann bei Opel Schüler in Berlin gefahren.
Ah, echt?
Und
das war Bundesliga, oder?
Das war Radbundesliga, ja, okay. Zu der Zeit.
Das war also sogar eines der besten Teams in Deutschland, oder?
Opel Schüler? Ja, Opel Schüler war schon angesagt. Ja. Mit Erik Weißpfennig, mit Lars Teutenberg.
Okay.
Und das war ja kurz nach der Wende da. War immer die Berliner Meisterschaft, war die Weltmeisterschaft gegen TSC und SC Berlin. Und dann habe ich aber früh erkannt, dass meine Grenzen sportlich da sind, dass es nicht recht weit hoch hinausgeht.
Kenne ich.
Und habe mir dann einen Job suchen müssen und bin dann zu SRAM gegangen. Ich war zuerst 5 Jahre bei SRAM und das war für mich bei SRAM eine wahnsinnig coole Zeit. SRAM war zu der Zeit, es war ja Ende der 90er, schon sehr, sehr modern unterwegs, was E-Mail betroffen hat, was Website betroffen hat, was interne Kommunikation betroffen hat. Und das war für mich, die 5 Jahre bei SRAM war wie ein Studium. Ja, also ich habe da so viel mitgenommen.
Aber SRAM damals noch rein Mountainbike.
SRAM damals rein Mountainbike. Ja. Ohne Zukauf von Rockshock, ohne Zukauf von Fichtel und Sachs. Ja. Also da, SRAM waren die Drehgriffe. Mehr war das zu der Zeit nicht.
Aber was hast du da gemacht dann? Was war deine Position?
Ich habe angefangen da als Tech-Rap. Das heißt, ich habe die technische Betreuung der Fachhändler übernommen und später dann eben mehr im Produktmanagement und es war sehr, sehr lehrreich für mich. Gell? Und deswegen habe ich ja immer noch, wie vorher gesagt, ich fahre mit einem Teamrad, weil es mich selbst interessiert, was sich so am Materialsektor tut.
Okay.
Ich habe mir noch aufgeschrieben, jetzt bist du auch schon selber Rad gefahren und so, jetzt sitzt du heute bei uns im Besenwagen. Bevor du jetzt einen Besenwagen-Podcast kanntest und ich glaube, wir wissen, dass du den auch öfters mal hörst, woran hast du gedacht, wenn du an einen Besenwagen gedacht hast? Hast du selber schon mal drin gesessen?
Besenwagen saß ich drin, ja. Das erste Mal in meinem Leben, weiß ich noch. Jugendtour in Österreich, St. Pölten, abgehängt. Zu schwer für mich und da musste ich rein. So bei den Amateuren kann ich mir jetzt so gar nicht mehr erinnern. Da wurde man eher dann in Italien das eine oder andere Mal disqualifiziert, wenn man sich am Auto eingehängt hat.
Das hat sich jetzt ein bisschen angehört, was, wenn er vom Fahrradtyp, eher Sprinter oder?
Ja, reiner Sprinter und ich bin ja viele 6-Tage-Rennen gefahren bei den Amateuren.
Okay.
Und Berge waren nicht meine große Leidenschaft und die Bayern-Rundfahrt habe ich ein paar Mal teilgenommen. Wenn es dann in die Alpen ging, war ich meistens im Gruppetto.
Bayern-Rundfahrt wäre schön, wenn es die nochmal geben würde.
Schön, so Hauptradrennen gerade geben würde in Deutschland.
Ja, aber auch Bayern-Rundfahrt irgendwie immer wenn das Wort Bayern-Rundfahrt fällt, dann hat man immer so ein schlechtes Gefühl irgendwie so, ne? Vermisst man auf jeden Fall schon.
Ja.
Also als Rennfahrer war man immer gerne da und hat man auch immer gerne verfolgt, so vom Straßenrand. Ne?
Aber dann hast du ja damals auch zu dem Zeitpunkt irgendwann Willi kennengelernt, oder? Willi Bruckbauer. Ihr kennt euch ja, ich wusste gar nicht, 35 Jahre hattest du gesagt vor einem Auto?
Andi gesagt.
Oder Andi?
Lange auf jeden Fall, ja.
Ja, Willi kenne ich seit ich 12 war, also 35.
Richtig gerechnet, Andi.
35 Jahre, ja. Ich habe damals zum Fahrradfahren angefangen bei unserem regionalen Verein und Willi war auch schon da. Willi war zu der Zeit schon Amateur, ich war noch Schülerfahrer. Und Willi hat dann die ganzen Jahre da als Amateur gefahren in dem Verein, Göttingbruck-Mill hieß der. Und Willi hat dann irgendwann aufgehört und wir sind sogar zusammen, also als Partner, beim Sechstagerennen in Kopenhagen mal gestartet. Ja.
Geil. Das wusste ich auch nicht. Also ich wusste, dass ihr euch schon ewig kennt, aber nicht, dass ihr schon mal Sechstagerennen zusammen gefahren seid.
Nee, wir sind krass, schon Sechstagerennen gemeinsam gefahren, ja.
Ich glaube, das wird für viele eine Neuigkeit werden. Also, das finden wir ganz gut zu wissen. Ich habe ja vorhin schon mal so die ganzen Entwicklungen des Teams runtergerattert. Also alle wissen, wie groß Bora mittlerweile ist. Und jetzt steigen wir mal so ein bisschen in deinen jetzigen Job ein, in dein Projekt, was du da irgendwo mit Willi zusammen auch, aber hauptsächlich wahrscheinlich auch in eigener Regie geschaffen hast. Und wollen jetzt mal so, also was mir beim Zusammentragen aufgefallen ist, ist, dass ist schon immer gewachsen und so, aber 2021 jetzt gab es nochmal so richtig viel Neues im Vergleich zu den Vorjahren. Kam mir zumindest so vor. Also es werden 5 Neos verpflichtet mit Schelling, Vandal, Aleotti, Mois, Walls. Es gibt die 2 Projekte mit Quereinsteigern, mit Toni Palzer und Ben Zwiehoff. Es wurde Wilko Keldermann als nochmal stabiler GC-Fahrer geholt. Es wurde Nils Polit geholt. Man darf auch nicht vergessen, Hendrik Werner wurde auch geholt. Da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Dan Lorang ist schon ein bisschen länger drin, aber es scheint jetzt nochmal so ganz frisch noch einen neuen Wandel gegeben zu haben oder zu geben. Und da wollte ich jetzt mal so ein bisschen nachhaken, so für die Ausrichtung, die da vielleicht hinten dran steht für die Zukunft. Was ist jetzt so die Vision für Bora demnächst?
Ja, zuerst mal vielleicht Auslöser war, dass wir selbst erschrocken sind, dass wir mal die Mannschaften kalkuliert haben letztes Jahr um das Durchschnittsalter und plötzlich waren wir die älteste Mannschaft. Das haben wir eigentlich selbst erschrocken. Und zeitgleich eigentlich war schon eine Tendenz erkennbar, dass die Sieger immer jünger werden. Und dann hat man sich schon Gedanken gemacht intern, dass man da dagegen wirken muss. Gell? Und natürlich ist es nicht immer schön, sich von Rennfahrern zu trennen. Aber wir dürfen ja nicht den Trend verpassen, auf die Jugend zu setzen. Gell? Und man hat ja mittlerweile, viele Teams haben ja schon große Erfahrungen, mit jungen Sportlern zu arbeiten. Und die werden einfach ganz anders angepackt wie vor 10, 15 Jahren, die jungen Sportler. Das ist auch meine Meinung, warum dass die oder deshalb performen die auch viel schneller wie früher. Und dann haben wir zum Umdenken angefangen. Gell? Dann haben wir gute Talente geholt. Und einige haben auch wirklich schon gut eingeschlagen, wenn ich jetzt da mal an den Ide Schelling denke, wo er wahnsinnige starke Ardennen-Klassiker gefahren ist.
Der ist einfach eine Maschine, so der holländische Toni Martin wieder zum Teil, also Toni Martin vor ein paar Jahren noch, wieder da rumgefahren ist bei den Klassikern, war Wahnsinn. Also auch mit dem Gang und dann dieses immer wieder Attackieren und
Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch so eine gewisse krass. Leichtigkeit noch dahinter, ne? Kommt einem so vor, auch wenn man ihn so auf Social Media verfolgt, das ist einfach super natürlich. Ja.
Aber der ist echt, also der ist mir auch krass aufgefallen, also auch die Fahrweise.
Und was man auch jetzt im Nachhinein spürt, dass halt die jungen Leute hungrig sind auf Erfolg und die etwas älteren gestandenen Rennfahrer, die wollen ihren Job machen, die wollen helfen, das machen sie auch gut, sie sind auch für das motiviert. Aber wenn du mal in ein Rennen reingehst, wo vielleicht dein Leader ausfällt, einen Tag vorher oder eine Woche vorher, und dann gehst du in den Bus rein und sagst, wer will heute, dann strecken nicht gleich automatisch dann 7 Mann die Hand hoch, gell? Sondern da gibt es auch Rennfahrer, die sagen, oh, hoffentlich schaut er mich jetzt nicht an.
Gell? Aber ist das vielleicht auch so ein Problem, dass diese Generation, zu der ich ja auch gehöre, und ich meine, viele, mit denen ich ja damals im Team bei dir war, sind ja auch immer noch zum Teil da, dass die ja auch gar nicht das gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen, weil man ja in der alten Radsportwelt, die Struktur war ja so, man hat einen Leader und man fährt immer für den, so, und man war irgendwie nie, musste nie drüber nachdenken, selber irgendwie abzuliefern, weil man immer vom Team aus, jetzt gar nicht nur bei euch, aber allgemein, ja, mitbekommen hat, okay, gut, das ist unser Leader, auf den setzen wir, und jetzt so die Koenig ist als Paradebeispiel, ist ja egal, wer von denen.
Ineos jetzt auch.
Oder Ineos, ja. Jeder von denen will irgendwie ein Radrennen gewinnen. So, das ist ja auch, finde ich, ein neuer Radsport, der sich irgendwie gerade entwickelt, dass man nicht mehr so nur auf einen Leader setzt, sondern halt über euch, Ide Schilling, der so gute Rennen fährt, es dauert auch nicht mehr lange, bis der wahrscheinlich mal ein Radrennen gewinnt, ein wichtiges. So. Und ich glaube, so meine Generation oder Andis und meine, dass wir irgendwie auch anders aufgewachsen sind, so von der Struktur, wie der Radsport damals war, als wir Profi geworden sind. Wo als ich in ein Team gekommen bin bei Milram, das erste, was gemacht wurde, wurde erstmal auf den Kopf gehauen und dann Half-Wheeling-Competition da, wann wer als erstes ausschert. Und das gibt es sicherlich zum Teil auch immer noch, aber es hat sich ja komplett gewandelt. Ne? Also ich meine, die jungen Rennfahrer wollen selbst mehr von sich. Der Respekt ist auch ein anderer. Ich glaube, das ist halt dann irgendwie auch schwer für so ältere Rennfahrer dann zu sagen, okay, jetzt so mit 30 irgendwie auf einmal was machen, was ich noch nie gemacht habe, so Verantwortung selber übernehmen, für sich, auf sich selbst zu setzen.
Also. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Man weiß jetzt in den Teams oder man versteht es in den Teams, die jungen Leute ganz anders anzupacken. Gell? Ich habe eine Story von Burgi im Kopf, das hat er mal erzählt, als er zur Telekom gekommen ist und da waren die Trainingstiere eben Zabel und Aldag. Die sind halt mit ihm einmal links rum um die Insel gefahren in Mallorca und einmal rechts rum. Und wenn er dann nach einer Woche immer noch gestanden ist, dann hat es schon geheißen, der ist gar kein so untalentierter. Ja. Ja, und das macht man heute jetzt gar nicht mehr. Jetzt tut man ja die Jungen da behutsam aufbauen und man gibt sich Mühe mit denen und man versucht auch die Sprache zu sprechen, man versucht auch, dass die Spaß haben und so weiter. Ja. Und das, glaube ich, ist schon auch ein Grund, warum das jetzt eben die Jungen schneller zum Erfolg kommen. Ja. Aber absolut richtig, was Paul sagt, dass man das früher eben anders gelebt hat. Ja? Und einmal Helfer, immer Helfer. So. Und jetzt ist eigentlich schon ein Kulturwandel. Wenn ich bei unserem Rennprogramm jetzt nachschaue, da hat mehr oder weniger fast jeder irgendwann mal ein Saison-Highlight. Was heißt, wo wir eben im Winter schon sagen, du, Ide Schilling, Beispiel, 17. Juni rund um Köln ist dein Rennen. Ja, schau mal, dass du da, da fahren wir für dich. Aber nur, dass du dich schon mal einstellen kannst. Ja. Und das ist eben dann ja auch Verantwortung, was die Jungen da übernehmen müssen oder was sie erlernen müssen. Und bei Ide war es jetzt zum Beispiel so, Brabant, es war sein Rennen. Gell? Und dann wird er Vierter und dann hat er da auch geliefert und lernt auch mit dem Druck umzugehen. Und ja, ist schon anders wie früher.
Ja, die Teamhierarchie ist einfach offener. Ja. Also früher bist du halt Profi geworden und dann hast du erstmal ganz unten angefangen, wenn du überhaupt eine Aufgabe bekommen hast. Also ich kann mich noch an mein erstes Profirennen erinnern, der hieß einfach so, ja, guck einfach, wo Tom fährt, also Tom Bohn, und dann, da bist du dann richtig. So, und das war es eigentlich, ne? Und da, heute wird man da schon ein bisschen anders reingeführt und eben, ja, so eine langfristige Planung ist halt auch unglaublich motivierend für einen Jungfahrer. Ne?
Ja, aber jetzt höre ich bei uns, also was heißt bei uns, als ich damals im Team war, irgendwie immer schon das Händchen ja auch da war für junge Rennfahrer. Ne? Ich meine, damals Leo, den ihr ja geholt hatte, der ja gut war, aber ich glaube jetzt auch bei so vielen nicht auf der Rechnung. Der hat sich dann ja sehr, sehr gut entwickelt, Leopold König, innerhalb des Teams. Oder halt dann Patrick Konrad, Mühlberger, Großschartner, Pösti, also ich meine haufenweise junge Österreicher, die damals zum Team gekommen sind, die mir jetzt nicht direkt aufgefallen wären, weil ich mich hier nicht irgendwie näher mit der Thematik beschäftige. Von daher war es ja bei dir schon auch mal im Team so, dass du, ihr habt schon immer geschaut, ne, du und Enrico, dass ihr junge Rennfahrer reinbekommt und die langfristig aufbauen wollt.
Ja, also die genannten auf jeden Fall, wenn du es vergessen hast, Ackermann ist auch bei uns Profi geworden. Emo ist bei uns Profi geworden.
Stimmt, ja.
Und da war viel Instinkt auch dabei. Mhm. Ja, also zu der Zeit waren wir Pro-Conti-Team, da haben wir nicht die Scouting-Abteilung gehabt, sondern das haben wir viel auf Instinkt gemacht. Und ist natürlich immer einfacher. Und das ist auch ein Thema, wo man jetzt merkt, wo es schwieriger wird für uns. Du kennst den Heimatmarkt immer am besten. Und deswegen waren alle genannten jetzt Deutsche oder Österreicher, gell? Du hast einfach die Marktkenntnis jetzt als deutsches Team nicht für den spanischen Juniorenmarkt und U23-Markt. Und wenn man da auch da, sage ich mal, die Nadel im Heuhaufen finden will, dann muss man echt auf das Scouting-System setzen. Ja? Den Heimatmarkt, den kann man auch so überblicken, Aber dann wird es schon schwierig.
Aber wen habt ihr denn jetzt als Scouting gemacht? Das ist der Christian Schroth, oder?
Der Christian Schroth ist der verantwortlich dafür. Der ist ja der Mannschaftsleiter von Team Autoeder Bayern. Entschuldige, Bayern heißt jetzt nicht mehr.
Der Name ist woanders rüber gewandert,
ja, zum anderen Team. Bayern ist nicht mehr Partner. Seit 13 Jahren waren die Partner. Deswegen hat sich vielleicht der Name auch noch ein bisschen eingeprägt bei mir. Aber es ist losgelöst, das ist ein privates Projekt jetzt und Christian ist verantwortlich dafür und macht aber quasi auf der anderen Seite eben noch das Scouting, sucht eben die Namen raus für Scouting, aber mit dem ist er nicht abgetan, sondern dann geht es ja eigentlich erst los. Leistungsdaten, Gespräche führen. Hm. Und alles, was so im europäischen Raum ist, geht's ja noch mit Englisch. Aber wenn du anfängst mit Kolumbianern scouten, dann geht gar nichts im Englischen. Ja. Mhm. Da geht auch nichts mit Leistungsdaten, weil die jungen Kolumbianer keine Leistungsdaten aufzeichnen.
Ja.
Und ist schon schwierig. Ja. Und wir haben jetzt halt quasi mit Christian so eine Halbtagsstelle da. Aber wenn man es besser machen will, und das kann man auch noch besser machen, muss man vielleicht darüber nachdenken, auch die Abteilung quasi noch größer zu machen.
Also du hast ja gerade so gesagt, viele Entscheidungen waren so ein bisschen Instinkt auch, die du getroffen hast. Wenn man jetzt nochmal auch eingangs auf die Frage von Basti so zurückkommt, wo geht es noch weiter hin? Weil das Team ist ja schon eigentlich jetzt immer stetig gewachsen, stetig besser geworden. Ich glaube 2019 bei der Teampräsentation, da wolltest du dann mit dem Team dann schon das erste Mal so richtig auf Platz 1 der Weltrangliste oder die ersten drei waren angepeilt. So, und jetzt ist man halt schon so in der Weltspitze angekommen, aber was sind denn noch so Ziele oder ja, du hast gerade angesprochen, noch Scouting weiter auszubauen und wir haben eben hier gehört, dass hier auch ein Leistungszentrum jetzt schon relativ groß entstanden ist. Also was sind noch so Visionen, die du hast mit der Mannschaft?
Das persönliche Ziel quasi als jeden Teammanager muss eigentlich sein, die Tour mal zu gewinnen. Ja, und das ist auch mein persönliches Ziel, in Gelb in Paris einzufahren. Und was Grand Tour GC-Platzierungen betrifft, war ja das Beste, was Emo bis jetzt erreicht hat, 4. Platz bei der Tour de France. Wir waren noch nie am Podium. Und das wird sicherlich auch in Zukunft schwerpunktmäßig noch vorangetrieben werden. Gell? Im Sprintbereich haben wir mit Pascal einen der Weltbesten. Früher war Bennett noch bei uns, da waren wir auch gut. Die Klassiker, wir haben Paris-Roubaix gewonnen, aber so im GC-Bereich, Grand Tour, Gesamtwertung, da können wir sicherlich noch besser werden und das werden wir schon auch forcieren in Zukunft.
Ja, dann komme ich hake nochmal so ein bisschen zurück ins Scouting rein. Nämlich seid ihr eigentlich so jetzt, ich würde sagen, das erste Team gewesen. Es gibt natürlich einen Primoz Roglic, es gibt auch ein paar andere, die aus anderen Sportarten gewechselt haben, aber bei Bora haben jetzt einfach dieses Jahr mal zwei Leute angefangen, die auch noch gar nicht richtig Rennrad gefahren sind vorher. Einer irgendwie auch gar nicht Radrennen gefahren. Also von Null auf World Tour. Und wie ist da die Hoffnung? War da die Hoffnung? Wie ist das überhaupt der Gedanke zustande gekommen und was erhofft man sich da? Beziehungsweise gibt es auch noch mehr davon vielleicht?
Ich glaube, dass das auch in Zukunft noch ein Thema wird. Speziell, wenn man durch die deutsche Brille schaut. Weil wir haben ja leider Gottes ein massives Radrennensterben in Deutschland. Mhm. Und keine Radrennen heißt keine Talente, ganz einfach. Mountainbike schaut ein bisschen anders aus. Mein Sohn fährt auch Mountainbike-Rennen. Da sind die Starterfelder größer. Also muss man eigentlich auch zumindest zum Mountainbike mal schauen. Das haben wir gemacht mit Ben Zwiehoff. Hat ja ein ehemaliger Mountainbiker zu uns gewechselt. Natürlich spricht sich das rum, wenn einer besonders gute Werte hat, dann schaut man sich an, das Cross-Country oder die Disziplin Cross-Country, die ist ähnlich wie Cycle-Cross, das ist sehr intensiv. Das liegt vielleicht jetzt nicht jedem so spritzig und so kurze Belastungen. Und Ben war ein Typ, der wo eher vielleicht doch tendiert hat zu längeren Belastungen wie Mountainbike-Marathons und so. Haben wir uns mal die Leistungswerte angeschaut und waren eigentlich schon gut. Und warum soll man nicht mal so eine Chance geben, gell? Und oft ist es dann auch ja was Rationelles. Und wenn man so einen die Chance gibt, dann kann man sich vielleicht auch einen teuren Transfer auch mal sparen, gell? Und das ist ja immer die Krux. Man hat ein gewisses Budget zur Verfügung und man muss das bestmöglich einsetzen, ja. Und wenn man für Helfer schon Mördersummen auf den Tisch legen muss, dann überlegt man sich, gibt man vielleicht lieber mal einen jungen Mountainbiker eine Chance, der wo auf der anderen Seite sieht, das ist die Chance meines Lebens und der gibt alles dafür. Also wie wenn ich jetzt einen 33-jährigen Berghelfer hole, der sagt, oh, 2 Jahre noch und eigentlich die Frau fragt schon immer, wann es vorbei ist und deswegen lieber jungen Leuten da eine Chance geben.
Ja. Aber welche Rolle spielt dann das Auto-EDA-Team, also jetzt auch in der langfristigen Planung? Über die letzten Jahre, ich weiß jetzt nicht, wie viele von dem Team letztendlich Profis geworden sind. Also jetzt der prominenteste in den letzten Jahren war Marco Brenner, der jetzt nicht dann bei euch gelandet ist, aber ihr habt euch jetzt ja auch durch die Abgrenzung von Bayern ja auch, ich glaube, Belgier habt ihr im Team mittlerweile bei Auto.
Genau, Österreicher, Belgier Österreicher, und genau. Deutsche.
Und ich meine, jetzt die paar Rennen, die sie gefahren sind, haben sie mal Platz 1 bis 8 oder 1 bis 6 belegt in Österreich. Das sah aus wie ein Trainingsrennen. aber ist das, nimmt das jetzt eine größere Rolle ein, das Team, weil natürlich auch diese Zeit der U23 irgendwie, also so scheint, als ob man den hier benötigt, eventuell, ja, also dass man diesen Sprung direkt von Junioren in ein Profiteam auch machen könnte. Und habt ihr auch Pläne, irgendwie ein U23-Team aufzubauen oder ein Devo-Team, wie es Jumbo-Visma hat, FDJ, um halt dann vielleicht auch die Fahrer innerhalb der Teams zu wechseln?
Das Team von der U19, also Team Auto-EDA, glaube ich, ist in Zukunft immer wichtiger, weil wir ja sehen, die Sieger werden immer jünger und es wechseln ja immer mehr direkt von den Junioren zu den Profis. Und wir haben uns auch andere Sportarten da angeschaut, zum Beispiel Fußball oder Eishockey. Und das ist ja gang und gäbe, dass im Fußball jetzt in der U19 schon internationale Talente spielen. Und unser System mit Team Auto-EDA Bayern, wo die Kooperation eben mit dem Bayerischen Radsportverband da war ja nur auf bayerische Fahrer ausgerichtet. Gell? Und wir haben eigentlich aus einem sehr kleinen Becken nur gefischt. Und jetzt fischen wir aus dem internationalen Becken. Gell? Und wir haben da eine ganz gute Struktur mittlerweile.
Ja.
Und das Ergebnis sieht man jetzt an den ersten beiden Rennen, dass sie eigentlich die Rennen dominieren. Und jetzt mal schauen, wenn die ersten UCI-Rennen kommen. So viel war ja Corona-bedingt noch nicht los. Aber ich glaube, dass das schon der richtige Weg ist. Es wird nicht jeder von den Junioren dann gleich eben Profi werden können. Für das such mal eher, mal mit dem einen oder anderen U23-Team eine Kooperation anzustreben. Es können auch mehrere sein, muss nicht unbedingt eins sein, wo man Rennfahrer parken kann. Aber primär die Besten sollten eigentlich dann vielleicht doch gleich von den Junioren zu den Profis hoch, weil das hat sich ja auch geändert. Ich konnte ja jetzt bei den Profis viel mehr nehmen. Früher war das maximale 27.
Ja.
Jetzt konnte ich ja, glaube ich, 32 sogar
32,
nehmen.
Ja.
Und somit sind die dann eh schon integriert bei uns und können auch mal kleinere Rennen fahren im dritten Programm. Und was wir für die jungen Sportler auch noch im Plan haben, dass wir sie immer wieder mal freistellen für die Nationalmannschaft.
Ja.
Weil dann fahren sie unter Gleichaltrigen und verlernen vielleicht auch das Siegen nicht. Wenn Sie jetzt mal quasi eine U23-Rundfahrt fahren oder eine U23-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Und ich glaube, so ist eigentlich der richtige Weg. Ein U23-Team kostet wahnsinnig viel Geld. Also man muss da sicherlich mal 1 Million plus an Budget rechnen, wenn man es gut machen will. Und dann hat man sowieso, dann kommen da jedes Jahr 6, 7, 8 Rennfahrer raus. Und man hat aber ja gar nicht den Platz. Das heißt, man bildet ja automatisch für die Konkurrenz auch Fahrer aus. Mhm. Und dann ist die vertragliche Situation auch nicht einfach, dass man sagt, okay, man bindet die Jungs jetzt so lange, dass man immer das Zugriffsrecht hat auf die Rennfahrer. Mhm. Das ist auch juristisch nicht so einfach, wie es jetzt im Fußball ist. Da sind die Leitplanken im Radsport sehr eng gelegt von der UCI, was das Vertragliche betrifft.
Aber denkst du, dass das auch ein Problem ist? Das Radsport so ein bisschen, dass wie es im Fußball ist, wo man halt dann auch Fahrer aus Verträgen rauskauft, dass das im Radsport nicht gibt, auch dass man vielleicht junge Sportler ausbildet und man dann ein anderes Team Interesse hat, die zu übernehmen, weil ihr vielleicht gerade nicht die Kapazität hat, dass man dafür dann halt irgendwie entlohnt wird. Das gibt es ja im Radsport so nicht.
Das wäre ein super System, weil wenn man sich mal die Bilanzen der kleineren Fußball-Bundesligisten anschaut, dann haben die alle einen positiven Transfererlös. Mhm. Das heißt, die verdienen mit ihrer Nachwuchsarbeit alle Geld. Beim FC Bayern schaut die Transferbilanz anders aus. Die geben mehr Geld aus für die Transfers, wie sie einnehmen. Und das ist kein neues Geld, was in das System Radsport fließt, aber es ist ein Ausgleich zwischen Arm und Reich. Ganz überspitzt und hart gesagt. Und die Kluft Arm und Reich, die haben wir mir auch massiv im Radsport. Das heißt, wenn ich das Team Ineos mit den 40, 50 Millionen, was sie da veröffentlichen, anschaue, und dann gibt's auch World Tour Mannschaften, die wo vielleicht mit nicht mal 10 Millionen an den Start gehen. Ja. Und wäre natürlich schön, wenn so die kleineren Mannschaften einen Ausgleich bekommen würden. Also ich würde das befürworten. Und das hat ja auch die Formel 1 jetzt erkannt, dass auch da ein Budget Cap eingeführt worden ist, weil es ist einfach der Sport interessanter, wenn viele gewinnen können, gell? Und nicht nur immer 3, 4, 5 Mannschaften gewinnen.
Ja, wurde öfter schon auch mal drüber diskutiert, also zumindest mal ein paar Teammanager haben sich dazu geäußert. Von der UCI kam jetzt noch keine Regung in der Hinsicht, aber so ein Salary Cap war ja schon ein paar Mal so, zumindest was die Fahrergehälter angeht, sollte mal.
Ja gut, aber da kannst du ja auch wieder über gewisse Dinge auch dann irgendwie drumherum gehen, ne? Dann hast du halt privaten Sponsoring, die mit irgendwie einem Radhersteller, der denjenigen sponsert, kriegt halt auch mal irgendwie noch eine Mülle oder sowas. Ich glaube, da kannst du ja auch sehr rumtricksen, aber wenn du halt so ein Cap hättest in so einem Team, da geht halt dann nicht mehr als 30 Millionen, weiß ich wie viel. Also mehr ist halt dann nicht möglich offiziell. So, und dann kommst du ja auch nicht drum herum, also kannst du das Geld halt nur so aufteilen. Ich würde es auch gut finden, aber ich würde es vor allem auch gut finden, wenn es so eine Ablösesumme geben würde, gerade so im Kontinentalbereich oder in diesem Devo-Bereich oder auch Junioren, wo halt dann ja die Kluft ja auch immer größer wird, ne? So zwischen den guten Devo-Teams, die, wie du schon sagst, 1 Million haben oder vielleicht auch sogar 1,5 Millionen, und dann andere auch gute Devo-Teams oder Conti-Teams, die fahren halt mit 500.000, 600.000 durch die Gegend. Und selbst da ist ja schon so eine krasse Spanne, die ja auch immer größer wird. Und ich weiß auch nicht, ob die Tendenz so gut ist. Also
was,
auch gesund.
Was müsste sich denn dafür ändern im Regelbereich?
Die UCI müsste erlauben, dass Verträge, also Fahrerverträge, egal ob auf Conti-Niveau oder auf World-Tour-Niveau, dass die einseitig kündbar sind. Das ist eigentlich der Krux. Und einseitig kündbar, das heißt, der Fahrer könnte dann rausgehen und könnte dann für ein anderes Team kaufen, wenn das neue Team eben Geld auf den Tisch legt. Und das will ja die UCI nicht. Und deswegen ist das juristisch einfach im Radsport so schwierig. Man müsste jetzt gar nicht so das regeln, meiner Meinung nach. Der Fahrer hat die Erfolge und der kostet dann das. Das würde ich alles dem Markt frei überlassen. Aber wie gesagt, dass man einfach Fahrerverträge auflösen kann. Mhm. Ja, dass man Fahrerverträge auflösen kann und dann nimmt das eigene Dynamik an. Der Markt regelt meiner Meinung nach vieles von alleine. Man braucht da gar, aber das gehört einfach meiner Meinung nach von der UCI aufgeweicht. Gell? Und im Fußball ist es so.
Ja. Jetzt sind wir schon so ein bisschen bei Transfermarkt, Verpflichtungen und so weiter. Uns hat interessiert, ob du welche Verpflichtungen, die du gemacht hast, waren Glücksgriffe? Welche hast du vielleicht bereut oder warst du da irgendwelche Momente im Kopf in deinem Transfergeschick?
Ja, ich glaube, dass wir, wie gesagt, viel Gutes gemacht haben. Buchmann, Ackermann, auch Sam Bennett ist bei uns Profi geworden. Ja. Mhm. Und wer hat nicht so performt?
Ja. Also ich kann ja mal, ich fand immer Leo einen sehr interessanten Charakter. Also ich darf mich auch mal interessieren, was, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst, wie da der Stand der Dinge ist. Also der ist ja offensichtlich nicht mehr im Team. Was macht eigentlich? Leopold König, genau. Aber der ist ja auch so, also ich habe mich auch erlebt, als jemand, also der war mal hier oder dann da, aber halt selten dazwischen. Und der war ja dann irgendwie bei Ineos oder bei Sky damals und kam dann zu euch zurück. Und war das dann so irgendwie zum Beispiel eine Verpflichtung, die du vielleicht am Ende des Tages bereust, das falsche Wort, aber der wird ja auch nicht wenig gekostet haben, gehe ich mal von aus.
Also Leo kam mal wieder zurück nach dem zweijährigen Ausflug bei Team Sky und er hat ja dann auch bei uns das Radfahren aufgehört wegen Knieproblemen. Natürlich hätten wir uns von dem Punkt mehr erwartet, aber Leo war sehr fair, muss man sagen. Also der hat jetzt nicht gesagt, ich kann nicht mehr fahren und bitte aber die gesamte Vertragssumme, sondern ich kannte ja schon Leo schon lange und man konnte das mit ihm diskutieren und man hat da relativ schnell und ohne Anwälte eine Lösung gefunden und das zeichnet ihn schon aus. Gell? Und
es war halt sowas, das wurde zum Beispiel nie kommuniziert, also ich wusste das halt gar nicht, habe mich immer gefragt, wie ist es ausgegangen? Ja. Ich hatte jetzt irgendwie ich hätte mir so vorstellen können, dass er auch seinen Vertrag beharrt und halt ihr bis zum Ende gezahlt habt und er halt einfach eine Krankschreibung hatte in dem Sinne. Aber es ist natürlich schön, dass man es auch so regeln konnte.
Ja. Nee, das konnten wir so regeln und das haben wir auch hier im Gebäude geregelt. Und wie gesagt, ohne Anwälte und das schätze ich schon sehr an ihm. Gell?
Ja, schade auf jeden Fall. Ne? Da hatte man ja auch große Hoffnung noch irgendwie, dass da mal mehr kommt und dann ist es irgendwie so, ich meine, ist ja auch ein Fahrer, einfach ein Typ, der nicht so in der Öffentlichkeit sich präsentieren will. Ne?
Nee, aber ein 7. Platz bei der Tour de France, aus dem Nichts für ein Zweitligateam.
Ja, das war der Etappensieg damals, weiß ich heute noch, wie das abgelaufen ist. Also das hat halt, also das war auch so eine erste Moment, wo ich dachte, okay, gut, hier scheint noch einiges zu gehen. Wie wir halt irgendwie beschimpft wurden von Cancellara. Was wir da für einen Scheiß zusammenfahren und dann war die Befriedigung am Ende des Tages schon sehr groß, dass er die Bergankunft da gewonnen hat, muss ich sagen. Ja.
Nee, es war eigentlich, oder ist nach wie vor, oder ist einfach ein Mensch mit besonderen Fähigkeiten gesegnet, gell? Muss man einfach so sagen, ja. Und
Dominik Nerz ist mir noch eingefallen. Da hatte man, glaube ich, auch andere Pläne, als das dann geworden ist, aber die Gründe sind ja auch nochmal speziell.
Ja, wenn wir über Dominik Nerz sprechen, dann können wir auch über Peter Genau sprechen. Die beiden sind gestrauchelt am Leistungssport. Gell? Also, und das war halt die Phase, wo sie bei uns waren. Gell? Also,
das mit Dominik habe ich ja selbst auch mitbekommen, mit Dominik Nerz. Und wenn man jetzt auch sein Buch kennt, ich habe es mir nicht durchgelesen, auch nur Zitate daraus. Will ich jetzt auch nicht alles unterschreiben, was er jetzt gesagt hat und finde auch einige Aussagen auf jeden Fall nicht fair. Aber ist es dann zum Teil jetzt in dem Bereich dann auch ein Versagen des Managements, also vielleicht auf Teamseite, aber auch auf der Seite des Fahrervermittlers, dass man gewisse Persönlichkeiten wie Pete Kennock ja auch, der vorher Helfer war, ich glaube Olympiasieger auf der Bahn.
Olympiasieger, genau, ja, Weltmeister auch, glaube ich, ja.
Und dann halt bei Sky, ja, ein Domestik, hat abgeliefert, aber dann zu euch kommend, irgendwie hat man natürlich gehofft, dass der mehr erreicht. Bei Dominik ja auch, war bei BMC gut und dann ist er damals zu Bora gekommen und man hat ja auch gehofft, dass er irgendwie diese Leaderrolle übernimmt, aber der war von Anfang an, hast du ja gemerkt, dass er gar nicht psychisch dazu in der Lage ist, weil er einfach nicht der Typ ist, diesen ganzen Druck ertragen zu können. Und habe ich mich ganz oft gefragt, wer da eigentlich Schuld daran trägt, dass irgendwie so ein Mensch dann auch Probleme bekommt. Also jetzt nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Und welche Leute dann in der Verantwortung stehen. Und ich finde es dann immer auch zu einfach, einem Team die Schuld zu geben, sondern halt, ich glaube, da auch das Umfeld, auch Manager, ich meine, Stoffel, du bist selbst Manager, wenn man Leute in eine Position reindrückt, wo natürlich das Geld auch verlockend ist, ne, am Ende des Tages, und dann halt die Fahrer ja so ein bisschen auflaufen lässt, des Geldes wegen.
Ja, ich fand das Buch gar nicht so unfair. Ich finde es eigentlich tatsächlich relativ objektiv geschrieben, oder also ich hatte schon den Eindruck, dass das auch in der Person irgendwo gescheitert ist und niemand ihm von außen jetzt allzu viel Druck gemacht hat, den er nicht vorher selber wollte auch irgendwo, aber kann man halt auch nicht, ist nicht jeder dafür gemacht, ne?
Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle, was Paul sagt, vollkommen richtig. Vielleicht hätten die Manager das schon sagen müssen, du pass auf, ich kenne dich jetzt schon 5 Jahre, du bist nicht der geborene Leader. Mhm. Bleib Helfer, fühl dich wohl und die Leaderrolle ist nichts für dich. Vielleicht hätte das bei Aussprache dieses Satzes dem Rennfahrer wehgetan, aber im Endeffekt hätte er vielleicht recht gehabt, der Manager. Vielleicht waren die Rennfahrer bei uns im Einstellungsgespräch dann auch nicht ganz ehrlich, gell? Und haben gesagt, ja, ich will das und haben aber zu der Zeit schon Angst gehabt vom Druck und bei Dominik Nerz waren wir noch Zweitligateam. Da haben wir vielleicht auch gar nicht die Ressourcen gehabt. Das sehe ich ja auf meiner Seite. Da haben wir vielleicht gar nicht die Ressourcen gehabt, da so genau hinzuhören, wie geht's dem Dominik eigentlich, gell? Weil Personaldecke dünn und Rennprogramm ungewiss. Du kriegst erst im Januar oder Februar gesagt, darfst du überhaupt die Tour fahren oder darfst du nicht fahren? Und das sind einen alleinigen Schuldigen gibt es da sicher nicht.
Ja. Nee, klar, ist ein komplexes
Thema. Ja, ist auf jeden Fall wichtig, seine Sportler, die man vertritt, auch über lange Zeit kennenzulernen. Deswegen ist auch so, dass wir jetzt so mit den meisten in der Agentur schon seit den späten Juniorenzeiten, zumindest mal vor ein paar Jahren noch, heute jetzt wird es ein bisschen früher, wie man, wenn man die Sportler kontaktiert und sie dann auch wirklich kennenlernt oder beidseitig kennenlernt, dass man dann eben auch ein Team auswählt, wo es einfach menschlich passt. So, und gerade bei jungen Fahrern da auch den Fokus setzt und sagt, okay, hier und da passt du besser rein. Klar, letztendlich entscheidet der Sportler immer selbst, aber es gab mit Sicherheit schon Situationen, wo eben Team jetzt nicht so wie Ralf das gerade angesprochen hat, überhaupt vorher mal mit dem Fahrer gesprochen hat, sondern die Personalie irgendwie über zwischen Agent und Teammanager gelaufen ist und vorher gar kein Austausch zwischen dem Team stattfindet. Ich glaube, ihr macht es sowieso ganz anders. Ihr setzt da auch einen Fokus drauf. Wie passen die Leute überhaupt bei euch ins Team? Da muss man natürlich davon ausgehen, dass der Fahrer dann ehrlich ist an der Stelle und der Vertreter von ihm eben auch. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Also, dass man da ein Umfeld findet, in dem man sich wohlfühlt und dann, denke ich mal, macht das mittelfristig sich finanziell dann eher bezahlt, eben weiter erfolgreich zu sein und darauf aufzubauen und nicht jetzt irgendwie den ersten Check zu jagen und dann vielleicht in einen negativen Trend reinzugeraten.
Nee, absolut. Man muss viel, viel hinterfragen, bevor dass man Fahrer einstellt, gell? Und man muss halt hoffen, sie sind ehrlich und das Management ist auch ehrlich. Gell? Also, weil wenn da schon nicht ehrlich miteinander umgegangen wird, wird es schwierig. Gell? Und aber auch da, glaube ich, haben Fahrer, Manager und auch die Teams gelernt in den letzten Jahren.
Ja. Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
Auf unserer heutigen Fahrt um den Chiemsee teilst du dir die Besenwagenrückbank mit Blinkist. Und sich da mal in ein Gespräch zu vertiefen, könnte in vielen Themen, die dich interessieren, wirklich aufschlussreich werden. Denn genau da liegt die Kernkompetenz von Blinkist. Du willst dich zu einem Thema informieren und dafür schnell den Inhalt eines Buches in Erfahrung bringen und verstehen? Auf Blinkist werden Sachbücher, Ratgeber und bekannte Klassiker zu ca. 15-minütigen Essenzen zusammengefasst, den Blinks. Es gibt schon über 3000 davon und jeden Monat kommen 40 Blinks dazu. Als Besenwagenhörer nutzt du Blinkist zum Beispiel beim Training oder Pendeln, ob mit Rad, Auto oder Zug, beim Angeln oder Kochen und erhältst vor allem stabile 25% aufs Jahresabo. Wenn dich ein Blink mitreißt und du tiefer in die Materie einsteigen willst, kannst du dir den vollen Titel auch als Hörbuch runterladen. Hier bei Bora wurden wir natürlich auch exzellent bekocht und durften mitkochen. Dazu bin ich auf den Blink ab in die Küche gestoßen. Franz Keller gibt hier eine spannende Perspektive, warum wir ein Stück weit die Beziehung zu dem, was wir essen, verloren haben und wie wir sie und die dazugehörige Verhältnismäßigkeit zurückerlangen können. Mit Blinkist holt man sich in kürzester Zeit Wissen und mit uns geht's für dich, wie gesagt, auch günstiger. In unserer Aktion auf blinkist.com/besenwagen gibt's 25% aufs Jahresabo und du kannst das Ganze 7 Tage lang testen. Blinkist, also blinkist.com/besenwagen.
Weil wir gerade über Druck auch gesprochen haben, jetzt zum Beispiel Emo Buchmann, der wird ja Vierter bei der Tour und auch, ich weiß, glaube ich, damals Etappenzweiter, ne? 2016 oder 15, als er deutscher Meister war. Genau. Bei der Tour, genau, da hat es angefangen mit diesem Emo Buchmann-Hype so ein bisschen.
15 war das.
15, ne? Und ich habe seitdem er Vierter bei der Tour geworden ist, das Gefühl, dass ihr ihn so ein bisschen rausgezogen habt aus den Medien. Also ich weiß nicht, ob es mir denn so vorkommt, aber er findet weniger statt und macht es gerade, also habt ihr da irgendwie auch gelernt, wollt ihr den Sportler schützen, weil natürlich in Deutschland auch immer schwierig ist. Ne? Wenn jemand bei der Tour schnell fährt, ist er dann sofort das der nächste Toursieger. Oder wir hoffen das und ist ja ganz viel medialer Druck, den vielleicht auch nicht jeder standhalten kann. Aber habt ihr da irgendwie, habt ihr es bewusst euch dazu entschieden, ihn weniger in die Öffentlichkeit zu schicken? Oder
bei Emo geht es automatisch, ja. Emo ist jetzt nicht einer, der wo sagt, wann darf ich jetzt mal wieder ein Interview geben. Sondern der ist froh, wenn er sich auf seinen Sport konzentrieren kann. Und da ja letztes Jahr schon dann eigentlich früh klar war, dass es sau schwierig wird mit dem 4. Platz verteidigen oder Podium, weil er so schwer gestürzt ist in der Dauphiné, war die Erwartungshaltung dann schlussendlich gar nicht mehr so groß. Und dieses Jahr, wo wir gesagt haben, okay, er fährt ein Giro, der Giro steht halt bei den deutschen Medien auch nicht so im Fokus wie die Tour. Ja. Aber wir passen grundsätzlich schon auf, gell, dass wir da jetzt speziell die jungen Rennfahrer nicht in den Himmel loben. Und wir können nur den Tipp geben, die Rennfahrer das auch eher mit dem Mundwerk, sage ich mal, mit dem Mundwerk langsam angehen zu lassen. Ja? Und nicht so, wenn die Rennfahrer schon sagen, ja, in 2 Jahren gewinne ich wahrscheinlich die Tour oder will ich sie gewinnen, dann ist das halt schon auch was der Druck sich aufbaut von den Rennfahrern. Und bei Lennart haben wir ja auch jetzt gesagt, dieses Jahr bei der Tour, versuch dich nochmal als Helfer. Wir haben Wilco als starken Zeitfahrer und starken Kletterer. Und wir hätten jetzt auch sagen können, okay, Lennart, letztes Jahr Etappe gewonnen, beeindruckende Art und Weise, dieses Jahr bist du Kapitän. Aber wir geben ihm dann noch ein Jahr. Ja, ja. Das ist, glaube ich, so sinnvoller.
Aber bei wem seht ihr das größere Potenzial, dieses Ziel, Sieg oder Podium zu erreichen? Ist mal Wilco Kellermann beiseite, aber ich meine, wir haben jetzt ja mit Emo Buchmann und Lennart Kenner, also 2 Deutsche, die ja also das Potenzial haben, bei einer Grand Tour aufs Podium zu fahren. Also bei Kemner weiß ich es nicht so richtig.
Ja, ich weiß nicht, Kemner ist eigentlich so, da hast du vielleicht sogar mehr Eindruck oder deine Rückmeldung von vom Performance-Team irgendwo, denn man hört das jetzt auch schon wieder immer öfter in deutschen Medien, so diese Verbindung, Lennart Kemner, GC-Fahrer, du sagst es jetzt auch. Aber so richtig GC ist er noch gar nicht gefahren, auf GC ausgerichtet. Ne? Lennart ist ja ein unheimlich, also finde ich super geil, also mega aggressiver Fahrer, richtig mit der Brechstange, bis er gewinnt und es klappt dann auch. Aber so ein bisschen mit Kontrolle und Kraft sparen, mit den Besten mal eine komplette, ich weiß gar nicht, ob auch nur einwöchige Rundfahrt hat er eigentlich noch nicht gemacht, oder?
Nee, wir haben sie dieses Jahr vorgehabt in Katalonien und da konnte er nicht mitfahren auf der ersten Bergetappe mit den Besten. Mhm. Und deswegen haben wir auch da wieder umgestellt. Also zum fahr mal los und schau mal, dass du wenigstens noch eine Etappe gewinnst. Das hört sich so leicht an, gell?
Ja, aber ist jetzt auch, da hat er ja in Katalonien, ist er ja auch auf der ersten Etappe schon eskaliert. So. Das ist halt auch jetzt nicht das vielleicht das Allerschlauste gewesen. So.
Und ja, aber er ist nur jung, ich glaube, seine Zeit kommt schon noch. Aber wie gesagt, er ist ja auch ein Typ. Gell? Also der wird ja nicht besser, wenn ich da dreimal am Tag anrufe und sage, hast du jetzt schon gearbeitet an deinen GC-Fähigkeiten? sondern wir lassen den einfach mal laufen. Ja, und deswegen auch dieses Jahr bei der Tour als Helfer, er wird sicherlich wieder mal eine Chance kriegen. Dass er, aber jetzt da nicht als Kapitän mit gleich, sondern...
Es ist vielleicht da für ihn... Ich meine, die momentane Entwicklung, die wir auch irgendwie bei Ingis bei den Rundfahrten sehen, ist ja auch, die werden ja viel aggressiver gefahren. Ich meine, Ineos hat ja seine Taktik komplett umgestellt und ich bin echt mega gespannt auf den Giro, die Tour und Vuelta. Dann mal gucken, wer da am Start ist, aber wie, wenn das so weitergeht, wie was wir letztes Jahr gesehen haben, dann kommt das ja in Zukunft auch eher so Charakteren wie Lennart entgegen. Vielleicht jetzt noch nicht, aber so in 2-3 Jahren, weil das ist ja, er ist ja ein Rennfahrer, ne? Also der, ich glaube, ich kenne ihn jetzt nicht so gut, aber ich glaube, wenn du ihm sagst, du sitzt jetzt mal hier 2 Wochen im Feld, und letzte Woche ist deine Woche, fällt ihm wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Das gleiche ist auch bei Max Schachmann. Der will ja auch Radrennen fahren. Und vielleicht brauchst halt noch so 2-3 Jahre, bis so die richtige Zeit reif ist.
Und du brauchst doch wahrscheinlich 2-3 Leute. Also nicht nur einen, der dann stechen kann. Und du hast ja selber schon formuliert, Ziel ist irgendwo die Tour zu gewinnen. Und aus dem, was du jetzt erzählt hast, höre ich erstmal so raus, am liebsten, also ist auch, liegt auch, finde ich, irgendwie auf der Hand, hättest du es mit jemandem, den, der auch bei euch groß geworden ist?
Das ist, also das ist immer das Emotionalste. Ja. Ja, wenn du einen Rennfahrer hast, der wo bei dir Profi geworden ist und der gewinnt dann. Das ist für mich was ganz was anderes, als wenn jetzt hat nichts gegen Peter, aber wo einfach mit viel Geld geholt worden
genau
ist.
Genau, das wäre nämlich meine, die Ausrichtung meiner Frage gewesen.
Das so. Ist das ist ganz was anderes, wenn wenn ein Rennfahrer gewinnt, der wo hier Profi geworden ist. Gell?
Man könnte ja jetzt auch hingehen und, klar, ist ein bisschen utopisch, aber einen Tadej Pogacar sich einkaufen und mit dem eine Rundfahrt gewinnen oder ein Podium machen. Aber bei euch ist schon, oder bei dir ist das Ziel, jemanden aufzubauen.
Ja, man kommt um Transfers im modernen Sport nicht drumherum. Mhm. Gell? Aber wir haben jetzt aktuell nicht den Plan, dass wir einen holen, der wo schon dreimal am Podium war von der Grand Tour. Mhm. Weil also das, aber natürlich werden wir jetzt nicht nur Amateure holen, gell? Oder Skibergsteiger.
Also die Remco-Gerüchte, die hatten auch ihren Rückhalt.
Ja, klar. Also Remco ist ein junger Rennfahrer, ja. Und das ist meiner Meinung nach noch nicht am Ende, sondern ich glaube, dass da noch viel kommt. Und wie gesagt, er hat noch nie eine Grand Tour gefahren. Und dass man den im Team haben will, glaube ich, da bin ich nicht alleine als Teammanager.
Na gut, das ist jetzt auch erstmal auf ein paar Jahre, auf eine längere Sicht, das ist erstmal nicht möglich. Ja. Außer die UCI ändert die Regeln, man kann jemanden aus dem Vertrag so einfach rauskaufen. Obwohl das wahrscheinlich ja immer noch geht. Wenn der Check groß genug ist, dann lässt sich ein Patrick Lefebvre sicherlich auch mal überzeugen.
Ich glaube, bei Remco muss er schon ziemlich groß werden, der Check. Ne? Also gerade als Belgier, für die ist er, kann man den, glaube ich, noch nicht mal mit Gold aufwiegen. Fährt jetzt ohne Vorbereitung Giro, da bin ich echt gespannt. Und vielleicht auch, um ihn so ein bisschen rauszuhalten, aber naja. Ich wollte eigentlich noch mal so ein bisschen nachhaken, weil du gerade noch mal den Skibergsteiger angesprochen hast. Und auf das Performance-Management können wir vielleicht dann anschließend drauf kommen. Da habt ihr unfassbar kompetente Leute, die werden ja genau ausgerechnet haben, zumindest mal irgendwie ein Szenario vielleicht ausgerechnet haben, wie gut könnte der denn tatsächlich mal werden. Wie viel ist denn da jetzt so wirklich, so wie du es angesprochen hast, so ein Versuch für einen relativ kleinen Invest, einen sehr guten Fahrer zu bekommen? Oder wie viel war dafür wirklich schon so erhofft dabei und sagen, okay, der könnte in 1-2 Jahren da und da sein?
Also ich glaube, dass wir gute Performance-Leute haben, aber auch die tun sich schwer, jetzt das hochzurechnen. Was kann Palzer Anton jemals erreichen. Ja, weil da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Und jetzt bei der Tour der Alps hat er seine Bestwerte schon vorm Berg gefahren, so ungefähr. Und das ist ein Projekt, das hat ja mehrere interessante Ansätze. Erstens wohnt er hier in der Region. Zweitens hat es mich schon ein bisschen angestachelt, weil ich habe mir vor 3 Jahren schon mal eine Nachricht geschickt, ob er mal ins Trainingslager mitkommen will.
Ja.
Hat er nie geantwortet.
Hat er auch erzählt bei uns, ne? Hat er irgendwie nicht gesehen.
Aber auch so als aus Marketing-Gesichtspunkt ist er halt, also bis jetzt, okay, wir haben es bei uns im Podcast, habe ich schon gesagt, ich finde halt, selbst bei uns im Podcast ist ein riesen Toni Palzer-Hype. Wo ich mir sage, okay, gut, der ist bis jetzt einfach nur Rad gefahren, er hat jetzt noch nichts Großes gewonnen. Aber allein, dass er Rad fährt und ankommt, scheint schon eine Sensation zu sein. Es kommt ja auch in den Medien viel vor, ne? Es gibt Zeitungsberichte, diese Partnerschaft mit Red Bull, die er hat, die natürlich auch für euch positiv ist, weil da ein anderes Medien-Outlet ist, ein andere Sportbubbeln, kommt man automatisch rein, ne? Also ist ja auch ein anderer Coolness-Faktor. In vielerlei Hinsicht ist das ja irgendwie ein interessanter Deal gewesen, denke ich.
Nein, und deswegen haben wir ihn auch gemacht. Gell? Also, es war einerseits die Person Toni, an die wo wir glauben. Es war aber auch die Regionalität hier. Wir kommen aus Bayern, er kommt aus Bayern. Wir stehen für die Heimat. Das ist ein Wert von uns.
Ihr versteht euch akustisch.
Ja, also ich kann mit ihm reden, viele nicht.
Ja, ich habe vorhin schon gesagt, bei uns im Podcast, als er bei uns, ich musste halt zum Teil abschalten, ich habe halt eh nichts verstanden und dann war halt so, okay, gut, ihr habt ihn ja anscheinend immer verstanden, aber für mich war dieses harte Bayerisch auf jeden Fall schon grenzwertig.
Ja, ne? Also hier, wo wir sind, am Alpenrand, also südlich von München, hier ist ja so kultiviertes Bayerisch, ja? Aber wo Toni her ist, das ist Hardcore-Bayerisch.
Ja, ja, ich nehme das auch so wahr. Wir haben vorhin im Off, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, auch schon mal so ein bisschen über neue Wege von Marketing gesprochen, ob man jetzt mit irgendwelchen Marken Kooperationen macht und so weiter. Und dann ist so, ich finde diese Quereinsteiger reinzuholen, gerade wenn die auch schon so ein bisschen eigene Fanbase haben, ist so ein bisschen auch wie Swift-Rennen jetzt. Es bringt Leute zum richtigen Radsport, die vorher nichts damit zu tun hatten und die jetzt einfach sehen, okay, das ist natürlich nicht so einfach, aber da kann jetzt irgendeiner kommen, der ist noch nicht seit 15 Jahren da drin und fährt da mit. Und das macht es irgendwie offener. Das macht es einfach, es öffnet den Sport.
Es öffnet den Sport und wir haben die Prämisse, es darf nicht schaden. Ja, also es darf nicht schaden und das war auch ganz wichtig bei meiner Ansprache, wo ich Toni der Mannschaft vorgestellt habe. Wir haben jetzt 29 Rennfahrer. Wir hatten noch nie so viele. Mhm. Also keiner muss oder keiner darf schreien, ich habe einen Platz verloren wegen Toni.
Ja.
Das ist ein On-Top-Platz bei uns in der Mannschaft. Und wir geben ihm die Chance. Und er wird keinen behindern, er wird keinen Weg umgehen. Und er wird für die Mannschaft sicherlich ein Add-on sein. Und wenn man jetzt mal so das anschaut, was jetzt vor seinem Debüt los war in den Medien, das hat auch unser Pressesprecher Ralf Scherzer unterschätzt. Ja, also er hat auch nicht gedacht, dass es so viel ist, dass sich Bild-Zeitung, Süddeutsche und so weiter sich für einen Skibergsteiger aus Berchtesgaden interessieren. Aber ich glaube, sowas kann man schon mal machen. Sowas darf man sicherlich nicht jetzt alle halbe Jahr machen, weil sonst wird es ein bisschen lächerlich. Aber in dem Fall stehe ich voll dahinter.
Mhm. Ja.
Cool.
Aber nach so allgemein Marketing, wir hatten es schon gerade mal im Off auch schon darüber so ein bisschen, so das, was letztes Jahr Education First gemacht hat beim Giro mit Palace und Rafa, diese Kooperation, wo die auf einmal bei den Jugendlichen, die mit Radsport nichts zu tun haben, war auf einmal Rafa ein Thema, oder dann halt Education First und Radsport. Und Leute haben sich das Kit halt einfach nur so gekauft, weil sie es halt einfach cool fanden. Ne? Habt ihr irgendwie auch als Ziel, ich meine, Bora hat natürlich Interesse, oder auch Hans Grohe, irgendwie, dass ihr ganz oft in den Medien seid, aber du als Manager, das Interesse irgendwie, das Team so aufzustellen, dass es ein bisschen wie im Fußball ist, also dass quasi so eine Fanbase um dieses Team herum entsteht und dass das Team an sich eine Marke wird. weil das ist im Radsport ja mega schwer, weil Sponsoren kommen und gehen, Trikotdesigns wechseln. Also ich finde es halt mega schwierig, sich mit irgendwem zu identifizieren, so auf lange Sicht. In Belgien ist es eigentlich so Deceuninck und Quickstep, das geht halt ganz gut, weil die ja schon seit, keine Ahnung, wie lange irgendwie Sponsor sind oder Lotto Soudal. Aber sonst der Rest ist ja sehr viel Wechsel drin. Ne? Wie siehst du das? Oder auch so mit Trikotdesign, all solche Aspekte, ist das für euch relevant oder geht es jetzt eigentlich darum, dass der Sponsor so gut wie möglich sichtbar ist? Ja, all solche Dinge.
Nee, ich glaube, dass da auch in den nächsten Jahren ein Umdenken stattfinden muss und man muss natürlich perfekte Strukturen haben und man muss gute Leute haben, gutes Personal haben und so weiter. Aber man muss auch sexy sein, mhm, ja, als Mannschaft. Und das ist ja wie als Arbeitgeber auch. Ja, man sieht es jetzt bei unseren Sponsoren auch, die geben sich auch Mühe, für zukünftige Mitarbeiter angesagt zu sein. Ja. Und so muss es auch uns gelingen, dass es angesagt ist, für Bora Hansgrohe zu fahren, dass wir ein Paket bieten, wo auch die jungen Leute cool finden. Ja, weil die jungen Leute sprechen ja mittlerweile eine andere Sprache wie wir im Management 40 plus. Ja. Und das muss uns gelingen und da müssen wir neue Wege gehen, ob das dann schlussendlich ein cooles Trikotdesign ist oder ob das andere Merkmale sind, das muss man im Team erarbeiten, aber primär ist es schon wichtig, dass man nicht nur Rennen gewinnt, sondern dass man nach außen sexy ist.
Aber ist dann für euch so dieser Bereich Merchandise, also Trikots, Fahrrad, also alles, was irgendwie so zum Equipment dazugehört, ist das für euch eine relevante Größe oder könnte es eine relevante Größe sein, auch im Radsport, wie es bei anderen Sportarten ja ist, wo ja Merch einen Großteil, ich meine, Fußball ist ja Wahnsinn, wenn du irgendwie einen Top-Spieler holst, da kalkulierst du ja schon mit ein, was der kostet und leistet wie viele Trikotverkäufe. Weiß nicht, wie es im Radsport ist, also ob das für euch überhaupt relevant ist, was in Trikots verkauft wird zum Beispiel.
Nee, es ist schon relevant und wir sind auch unter den Top 3. Was Merchandising betrifft. Es ist nur so, ich bin zu 95% von Sponsoren abhängig und ich habe die ganz große komfortable Situation, dass sowohl Bora als auch Hansgrohe noch 3,5 Jahre Vertrag mit uns haben. Aber dass man jetzt so eine wirkliche Merchandising-Abteilung aufbaut, so wie man es jetzt aus den Fußballvereinen kennt, mit eigenen Online-Shops, mit E-Commerce, mit wirklich mit der Strategie dahinter. Nicht nur ein paar Trikots jetzt oder ein paar Kaffeetassen ins Netz zu stellen, sondern mit wirklicher Strategie sind eigentlich 3,5 Jahre Planungssicherheit zu wenig. Ja. Und der Fußballverein hat halt diesen Vorteil, weil FC Bayern macht 750 Millionen Umsatz und die Telekom zahlt 30 Millionen. Also das sind 5%. Wenn wir sind plus minus 5%. Und bei uns machen die beiden Hauptsponsoren 90% aus. Und deswegen bin ich angehalten, mich sehr auf den Sport zu konzentrieren und das ganze Merchandising außenrum eher ein bisschen zu vernachlässigen. Hätte ich einen 10-Jahres-Vertrag oder hätte ich eine Garantie, dass man in 10 Jahren noch die gleichen Sponsoren haben oder die gleichen finanzielle Sicherheit haben, dann würde ich als Teammanager noch mal vieles anders machen. Ja?
Aber was müsste sich ändern damit, also im Sport allgemein, im Radsport, dass sowas möglich ist in Zukunft? Also dass man halt diese Abhängigkeit ist bei euch, 90% von den Hauptsponsoren. Ich meine, das ist ja bei jedem Team so, oder zum Großteil. Was müsste man tun, damit das vielleicht nicht mehr so ist? Also dass man unabhängiger ist von den Sponsoreneinnahmen, die sicherlich immer noch einen Großteil dessen bilden, aber vielleicht nur 50%, ja?
Ich glaube, dass man zuerst mal auf der Ausgabenseite ansetzen muss, wo wir vorher schon diskutiert haben mit dem Salary Cap. Das, glaube ich, wäre schon ein guter Ansatz, weil du hast erwähnt, dann gibt es Privatverträge hintenrum mit gewissen Sponsoren. Das ist denkbar. Aber ich muss auch sagen, den ganzen amerikanischen Profiligen gelingt es ja auch mit den Salary Caps. Also irgendwie mit hohen Strafen, was weiß ich, ein System zu installieren. Also die Ausgaben sollte man im Griff kriegen, weil es ist einfach fast schon hart oder schlimm. ja, dass wir jetzt bei Bora Hansgrohe, und wir sind gut ausgestattet mit Geld oder mit Budget, aber wir sind jetzt auch nicht der Spitzenreiter in der Budget-Weltrangliste, dass wir jetzt schon dreimal so viel Geld ausgeben wie jetzt ein Team Gerolstein oder Milram. Ja? Und das ist natürlich schon ein bisschen erschreckend. Eher, sage ich mal, auf der Ausgabenseite sparen und dann schauen, dass man eine Zentralvermarktung kriegt. Es ist ja ganz komisch eigentlich in unserem Sport. Das sagst du, okay, im Amstel Gold Race Rennen hängen wieder andere Banden wie bei der Baskenland-Rundfahrt. Wenn du die Champions League anschaust im Fußball, da hängen immer die gleichen Banden. Mhm. Und Zentralvermarktung ist ein Thema. Vielleicht auch eine eigene Liga, wo die Teams beteiligt sind. Gibt es ja auch im Fußball. Also es würde da schon Dinge geben, aber wir haben einfach ein großes Handicap und das können wir jetzt noch stundenlang diskutieren. Wir haben eine relativ einen schwachen Weltverband und eine ganz starke ASO. Ja.
Und denkst du, sich da in Zukunft irgendwas ändern könnte, wird? Ich meine, es gibt ja diese Fahrervereinigung, es gibt Teamvereinigung, Veranstaltervereinigung, die irgendwie auch untereinander kommunizieren und Dinge irgendwo anschieben oder versuchen anzuschieben. Ich meine, also der Schlüssel wäre so ein bisschen Beteiligung an Fernsehgeldern, obwohl die Fernsehgelder wahrscheinlich dann am Ende runtergerechnet ist, ist es auch nicht so viel Geld, gehe ich mal von aus.
Es ist überhaupt nicht viel Geld.
Ja, genau, also ich meine, müsste sich grundlegend irgendwas ändern, aber dass das Modell, wie es jetzt gerade ist, einfach jetzt noch über die nächsten Jahrzehnte weitergeführt ist, weiß nicht, ob es funktioniert, kann funktionieren, aber macht den Sport ja auf jeden Fall auch nicht größer. Ne? Also ich meine, irgendwo limitiert er sich dann ja auch selbst. Du brauchst ja irgendwie eine Fanbase. So, und wäre schon geil, wenn ein Team Bora, keine Ahnung, Team so und so heißt, wie halt FC Bayern und dann halt steht ja T-Mobile drauf und jeder weiß auch, dass T-Mobile der Sponsor ist. Wäre es ja auch geil, wenn ein Team einfach irgendeinen gewissen Namen hätte, aber jeder weiß natürlich, dass dieser Sponsor vielleicht auch dazugehört, weil weil der Sponsor halt über Jahre schon da ist und dann kann man natürlich auch Merch aufbauen und all solche Dinge, aber das System momentan finde ich halt auch mega, keine Ahnung, es ist halt krass, dass es noch so funktioniert, also wie 1920 so ungefähr, weißt du, wo mal Radsport erfunden wurde und ja, es ist krass, dass er dem eigentlich nichts getan hat.
Nee, es ist beeindruckend, weil wir haben halt ein Event im Jahr, das wo 70-80% unseres Werbewerts ausmacht, das ist die Tour de France. Und das wissen natürlich die Organisatoren der Tour de France auch, deswegen können sie sich zurücklehnen und sagen, okay, die Teams kommen sowieso und jeder will was von uns und wir brauchen gar nicht so viel reingeben und Geld müssen wir den Teams auch nicht viel zahlen, dass sie kommen. Sie kriegen ja Werbung, also ich verstehe die Haltung auch. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Rennveranstalter, denen kann man nicht böse sein, wenn sie nichts bezahlen. Weil ich glaube jetzt nicht, wenn man die Bilanz von der Baskenland-Rundfahrt anschaut, dass da viel Plus steht, gell, beim Organisator am Jahresende. Und man müsste jetzt schauen, dass auch hier ein Ausgleich ist, dass den Rennveranstaltern besser geht, dann geht es vielleicht den Teams auch besser und so weiter. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, wo man sicherlich mehrere Abende füllen kann. Aber das ist schon eine Besonderheit im Radsport.
Ja, eine Sache würde mich noch interessieren. Startgelder bei den Rennen, sind die festgeschrieben von der UCI oder verhandelt das jedes Team für sich und ist das nur bei den World Tour? Also bei den kleinen Rennen weiß ich auch, dass ihr Startgelder bekommt, wenn der Veranstalter kann. Und wenn ihr da nicht unbedingt, ein Rennen, was man unbedingt fahren will, fährt man sicherlich auch mal so. Aber wie läuft das bei den größeren?
Die Startgelder sind festgeschrieben, aber sind sowas von überschaubar, dass ich das Rennen nie und nimmer von dem Startgeld bestreiten kann. Also ich muss immer Geld dazu packen. Und jetzt mit der massiven Corona-Testerei kann ich nur so viel sagen. Für die Corona-Testerei geht das gesamte Startgeld einer einwöchigen World Tour Rundfahrt drauf.
Krass. Ja, gut, müssen wir natürlich wissen, wie viel das ist. Also ich glaube, bei der Tour gibt es 50.000 Startgeld, oder? 50.000 Euro?
Sowas, ja.
Ja, genau. Was echt wenig ist, wenn man überlegt, wie groß das Radrennen ist. Ich meine, ich glaube, damals für NetApp, für Bora Hansgrohe, als es noch Pro Conti war, war das viel Geld und hat wahrscheinlich gut geholfen. Aber bei so einem World Tour Team ist das ja, das verpufft wahrscheinlich relativ
schnell. Und man muss ja noch dazu sagen, plus minus sind es 50.000 bei der Tour, kann ich bestätigen. du kriegst ja nicht mal für das ganze Team die Hotels, das reicht ja nicht.
Ja, ja.
Also du brauchst dann noch Hotelkosten und so, also von dem Geld bleibt nichts über.
Ja.
Meine letzte Frage sind eigentlich zwei. Es ist so ein bisschen persönlicherer Natur wieder. Du hast ja jetzt hier auf jeden Fall eine relativ beeindruckende Karriere hingelegt, relativ viel aufgebaut und ist vermutlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Was würdest du als dein persönliches Erfolgsrezept benennen und vielleicht aus welchem Fehler der Vergangenheit hast du dafür am meisten gelernt?
Also Erfolgsrezept sicherlich, ich glaube an das Glück des Tüchtigen. Also ich glaube, dass ich schon wahnsinnig hart arbeite und 24/7, so heißt es. Ja, also immer für den Sport da bin, für mein Team da bin. Also das ist sicherlich kann man auch sagen, Ralf Denk war immer am richtigen Platz zur richtigen Zeit, aber das gehört ja auch irgendwo dazu. Ja. Also das zur ersten Frage. Und die zweite Frage war nochmal.
Hast du irgendwas in Vergangenheit als, vielleicht sogar als Privatperson, aber sonst als Teammanager falsch gemacht, woraus du dann viel für dein weiteres Schaffen gelernt hast?
Ja, also in den ersten Jahren als Teammanager jetzt vielleicht nicht mehr, da war man noch, sage ich mal, im Verhandeln nicht so sicher. Ja, dann hat man vielleicht bei dem einen oder anderen Sponsor schon mal zu früh gesagt, ja, es passt schon, obwohl man eigentlich noch mehr raushandeln hätte können. Man hat den einen oder anderen Rennfahrer zu viel bezahlt. Ja, wenn man noch mal ein bisschen gewartet hätte oder so. Ich glaube, da wird man mit der Zeit schon abgebrühter in den Verhandlungen, weil die sind oft sowohl auf Sponsorenseite als auch auf Fahrerseite wirklich manchmal ganz, ganz hart. Gell? Also
da noch eine Anschlussfrage. Wie schwer ist es manchmal auch, Fahrer dann nicht als einen Gut zu sehen, sondern halt auch das Menschliche? Also ich meine, jeder Manager, Managerin in dem Sport ist ja dann auch selber Mensch, hat irgendwie Emotionen und Gefühle und dann spricht man ja dann über eine Person, gibt denen so einen Price-Tag, also so einen Preis, so, und das war's. Das ist irgendwie wie ein Handelsgut dann in dem Fall. Ne? Wie schwer ist das manchmal? Oder blendet man das in dem Moment dann komplett aus und da geht es eigentlich dann wirklich nur um harte Fakten? Und
Das spielt natürlich eine Rolle, gell? Und man hat ja Fahrer, mit denen, wo man schon lange zusammen ist, die, wo man wirklich mag, gell? Aber irgendwann kommt da der Tag, wo du sagst, wir müssen uns jetzt trennen. Es ist halt nur eine bestimmte Zeit, was man mit jedem gehen kann, gell? Und wenn ich jetzt einen sagen muss, du kriegst keinen Vertrag mehr nächstes Jahr oder so, hey, da schlafe ich jetzt auch nicht so gut davor, gell? Weil das ist schon immer blöde Situation, aber gehört halt auch dazu, gell? Und es ist so.
Ja. Jetzt nochmal, da du gerade gesagt hast, du hast jetzt ein bisschen mehr Erfahrung als Teammanager oder hast ja jetzt natürlich über die letzten Jahre gesammelt. Wie nimmst du das wahr? Steht der Radsport wieder in der Öffentlichkeit eher wohlgesonnen da oder ist es leichter jetzt wieder mit Sponsoren zu sprechen oder mit Sponsoren in Kontakt zu treten, als noch vor 10 Jahren war?
Also er steht sicherlich besser da wie vor 10 Jahren. Ich glaube, dass wir uns ganz gut durchkämpfen in Deutschland, dass wir andere Sportarten überholt haben. Wir sind aber nach wie vor noch meilenweit weg von Fußball. Das ist einfach so von der Wahrnehmung in Deutschland. International, glaube ich, ist was anders. Da ist mittlerweile Radfahren ja wahnsinnig schick und angesagt. Gell? Also man kann ja jetzt, wenn sie mal wieder aufmachen, die Pubs, sogar in Radklamotten schon in den Pub gehen, gell? Und keiner schaut mehr doof. was die Sponsoren betrifft, ja, Hauptsponsoren braucht man aktuell nicht suchen. Da sind wir sehr, sehr froh und dankbar an Bora und Hans Grohe. Was die Materialsponsoren betrifft, da merkt man, dass sie alle ein gutes Geschäft haben. Ja, also Fahrradfahren ist in, dort jetzt auch in der Pandemie. Und die haben alle gutes Geld verdient und da kann man auch ganz gute Abschlüsse jetzt machen. Gell.
Seid ihr da noch gut versorgt mit ihr Material? Wir, als Privatperson kriegt man ja so langsam Schwierigkeiten, mal eine neue Kette zu bekommen.
Auch das ist, kann ich bestätigen, dass wir wahnsinnig viele, viele E-Mails kriegen. Ich habe mal beim Händler einen Tarmac bestellt und die können nicht liefern. Habt ihr was? Oder ich würde es auch gebraucht nehmen oder so. Also anscheinend muss die Situation im Handel schon dramatisch sein, dass die nichts liefern können, gell?
Ja, wollen wir noch Abschluss-Bingo machen? Oder?
Ja, klar.
Bingo! Fahrer-Bingo!
Du wurdest ja darauf vorbereitet und hörst ja ab und zu mal den Podcast, von daher hast du dir vielleicht Gedanken gemacht.
Also wen würdest du immer wieder zum Grillen einladen oder zum was auch immer?
Zum Grillen, ja. Leopold König würde ich einladen. Feiner Mensch für mich, hat viel für mich als Rennfahrer gemacht. Gell. Und wie gesagt, der Abgang war nicht so, wie wir es uns beide vorgestellt haben, aber ganz ein fairer Mensch.
Spricht der eigentlich Deutsch?
Nee.
Schade.
Hat nur einen bayerischen Namen.
Wäre auch nochmal eine Gastidee. Dass er
ein bisschen Deutsch spricht, aber nicht. Stimmt, er spricht.
Naja, also sind nicht gut genug für hier.
Ja, und wen nicht?
Natürlich. Ganz, ganz schwer. Naja, ich würd alle meine Rennfahrer.
Ja, wir piepen mittlerweile bei uns auch im Podcast, wie ich mitbekommen habe, leider. Und bei uns wird jetzt mittlerweile auch zensiert.
Ich würde alle meine Rennfahrer zum Grillen einladen, die wo jemals bei mir waren, immer wieder gerne. Und aber es gibt natürlich Rennfahrer.
Wir können es ja auch auf Teammanager ausdehnen. Andere.
Genau, mit welchem Teammanager würdest du vielleicht gerade nicht grillen gehen?
Jetzt wollt ihr die Antwort hören. Ja?
Nein, oder auch so, vielleicht gab es ja mit Sicherheit schon mal, dass du bei irgendeinem Rennen gedacht hast, oh, die Mannschaft, die fährt jetzt so gegen uns, oder ich meine, die Situationen kommen ja, ne? Konkurrenzsituationen, oder der Fahrer hat jetzt versaut hier den ersten größeren Rundfahrtsieg. Hast du da vielleicht noch was in Erinnerung, was mal irgendwann so irgendwie ein Erlebnis war, wo du gedacht hast, oh scheiße, jetzt hat der uns das hier versaut?
Echt schwierig. Also wo ich wirklich, aber das ist kein Rennfahrer, das war ein Fan, wo ich hab dann persönlich kennengelernt, den Fan, der wo die Jacke in Flandern über die Bande gehängt hat, wo Sagan sich aufhängt, weil an dem Tag hätte er sicherlich die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Und also da war ich schon am Boden zerstört. Er war ja dann bei uns im Hotel, der Fan, und hat dann noch ein Foto gegeben mit Peter. Und Peter, glaube ich, hat ihm sogar eine neue Jacke bezahlt. Aber
das weiß ich auch noch.
Das hat mich schon arg mitgenommen, der Tag. Gell.
Und genau, für mich jetzt eigentlich nur eine kurze Abschlussfrage, wo wir eh gerade darauf zu sprechen kamen. Du musst jetzt dich nicht zu Patrick Lefebvre äußern und vielleicht nicht zu dem Kommentar von von Education First Manager.
Wouters.
Genau, aber nimmst du das mit ihm wieder so mit so einem Lächeln wahr, die Kommentare und die Sticheleien, oder ist es dann wirklich so, wo du denkst, oh, was wollen die jetzt, bringen wir jetzt hier das irgendwie auf ein anderes Level, so die Kommunikation innerhalb der Menschen? Nee,
im Endeffekt die Sache mit Patrick, das ist ja genau das Salz und den Pfeffer in der Suppe, was die Fans haben wollen. Mhm. Also das ist ja von dem her schon mal nicht schlecht. Mhm. Zur Geschichte ganz kurz. Jeder meiner Teammanager-Kollegen hat auch Interesse an Remco, wie ich auch. Und Patrick hat mir bestätigt, im Winter, er hat keine Sponsoren, er weiß nicht, wie die Zukunft um Remco steht. Und er hat aber eine Option. Mhm. Dann sage ich, ja, lass uns halt mal treffen. Das Treffen hat es auch gegeben, Brüsseler Flughafen. Und aus einer Option wurde dann ein Team. Mhm. Ja, und wir haben nie das Interesse gehabt.
Also er hat quasi das Team angeboten, mehr oder
weniger? Ja, nicht angeboten, aber ich weiß nicht, warum, dass er das dann später in den Medien so gespielt hat. Also das verstehe ich zum Beispiel nicht, dass ein Gespräch unter Kollegen dann in die Öffentlichkeit gelangt. Also das kreide ich ihm auch an. Aber wie gesagt, ich hatte Interesse an der Option von Remco, die hätten wir auch bezahlt, die Option. Und aus einer Option wurde dann eben ein ganzer Teamverkauf. Aber erstens habe ich ein Team, zweitens darf man laut UCI-Reglement gar keine zwei Teams betreiben. Und drittens ist ja auch ein Team ohne Sponsoren nicht viel wert.
Also hat er wahrscheinlich für sich in dem Fall auch genutzt, weil kurz darauf hat er bekannt gegeben, dass oder hat er Remco verlängert, dass er das in den Presse auch ein bisschen brauchte, um Druck auszuüben oder auf die potenziellen Sponsoren, die vielleicht noch nicht zugesagt hatten. Und dann, weil dann, ich glaube, zwei Wochen später kam die Nachricht, dass Remco für 4 Jahre.
Genau, also das war sicherlich, der hat dieses Gespräch geschickt in den Medien gespielt. Und man muss ja wissen, in Belgien ist ja der Radsport wie hier Fußball, gell? Und da hat er sicherlich Druck auf seine Sponsoren ausgeübt. Ja, jetzt kommt man aus dem Pott oder die Conny Quickstep geht zu Bora Hansgrohe und Remco geht nach Bora Hansgrohe. Also ich hätte es jetzt halt nicht in der Presse gespielt, ich habe da andere Einstellungen, er hat den Weg gewählt, ja, mal. Aber wie gesagt, wir sind jetzt da nicht verfeindet. Und was Jonathan Wouters betrifft, ich glaube, der muss mal vor seiner eigenen Haustüre kehren, weil er hat mich kritisiert, ohne Sagan wäre ich nicht in der World Tour und das ist mal totaler Bullshit.
Was ich halt da interessant fand, ist halt, jetzt auch dann wieder, wenn man sieht, Delco hat ja gerade massive finanzielle Probleme und er hat ja Nippo, war ja letztes Jahr da noch Sponsor, hat die rübergeholt. Wie viele Teams oder Sponsoren von anderen Teams er da auch schon mit auf dem Gewissen, das falsche Wort vielleicht, aber auf jeden Fall kann man jetzt nicht sagen, dass er da nicht vielleicht mit dran schuld ist, einige Teams in der Konstellation vielleicht nicht mehr geworden, hat er schon auch ein paar aufgesaugt über die Jahre
an Sponsoren. Ja, er hat immer an Teams gegraben oder an denen er an den Sponsoren gegraben. Drapac war ja das gleiche damals. Ja, und auch das Cannondale-Team, wo sie hat er ja dann rübergeholt nach Garmin. Also und das Erstaunliche ist, da muss ich ja nur lächeln, ich habe mit Jonathan nie gesprochen. Ich kenne den gar nicht. Ja. Also er war auch sicherlich nicht dabei bei dem Konstrukt, wo wir die World Tour geplant hat. Deswegen steht ihm eigentlich so eine Aussage eigentlich nicht zu.
Ja, kann man auch so bestätigen, dass das Team sehr viel mehr ist als Peter Sagan in den letzten Jahren. Und haben wir jetzt rausgehört, dass da sich schon der Trend früh abgezeichnet hat und auch immer noch weiter nach oben geht. Und ja.
So, ja. Wen hättest du gerne mal im Besenwagen? Was würde dich interessieren?
War Burgi schon?
Ja, genau.
Aber jetzt Burgi, mein Nachbar?
Nee, der war noch nicht.
Der ist aber schon immer zum Grillen da.
Genau, und das haben wir jetzt auch gehofft. Oder ich habe ein bisschen gehofft, dass du das vielleicht sagst. Ja.
Oder? Burgi war noch nicht bei euch.
Burgi war noch nicht und ich finde auch, du als sein Nachbar, ihr seid ja auch befreundet, bist nicht nur sein Chef in dem Sinne, sondern ja auch Freunde.
Ist ja jetzt so schon so eine Dienstanordnung eigentlich.
Ja, genau. Nee. Also Burgi hätten wir auch gerne mal hier. Also wir haben ja schon mehrmals den Hof gemacht und wir würden uns auch eine Lederhose anziehen. Und Weißwürste mitbringen und dann zu ihm kommen oder wohin auch immer, um mit ihm zu sprechen. Ne? Der will uns sogar noch mal ins Auto setzen nach Bayern.
Er hat noch Ausreden auf jeden Fall.
Ja. Echt?
Ja.
Burgi ist ja dann noch von der alten Schule und der sagt, er ist noch nie in seiner Karriere im Besenwagen gestiegen. Das ist natürlich auch schwer dann zu sagen, ja okay, dann ja, vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten. Ich weiß nicht, wie lange er noch macht. Aber würden uns riesig freuen, auf jeden Fall auch eine riesen Fanbase unter unserer Hörerschaft einfach. Ne?
Ich kann ja nochmal fragen über den Gartenzaun.
Okay.
Und ich kann ja immer bestätigen, so schlimm war es nicht.
aber ist er wirklich direkt Nachbar von dir?
Ja, über die Straße muss ich schreien.
Okay. Ich werde jetzt einfach so tatsächlich Gartenzauber.
Ugi, Besenwagen.
Warst du heute schon trainieren?
Ja, ich bin gestern hier eine kleine Runde Rad gefahren. Wir sind ja gestern Abend schon angekommen. Und erstmal so ist einfach geil hier. 50 Kilometer gefahren, direkt in der Idylle. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich mal am Samerberg vorbeifahre.
Burgi ist bei der Romandie.
Ja, ja, genau.
Ja, okay.
Alright, dann.
Gut.
Herzlichen Dank.
Danke euch fürs Kommen nach Bayern.
Ja, sehr gerne.
Mit dem Besenwagen.
Ja.
Und tschüss.
Ciao.